Okay, also, ich hatte gedacht, wir fangen mal mindestens so ein bisschen aktiver an. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich gebraucht. Erste Frage, was ist der Dekalog?
Der Dekalog.
Genau, 10 Gebote, richtig. Und das ist ja die Reihe, wo wir momentan gerade drin sind. Und heute kommt das nächste und heute geht es um Sabbat. Und meine Frage, wer von euch hat ein Problem mit dem Sabbat? Gibt es irgendeine Frage dazu oder ist eigentlich alles klar? Ansgar hat eine Frage? Die Frage stellen wir zurück in die Pause. Gut, jetzt mal ganz ernsthaft, ohne Witz. Wer hat ein Problem mit dem Sabbat? Wer hat da eine Frage? Gut, stell deine Frage. Was ist der Sabbat? Okay, wer kann das beantworten? Was ist der Sabbat?
Ein Ruhetag.
Ein Ruhetag, okay. Wer hat den sich ausgedacht? Okay, es war nicht die, wie sagt man, die, wer vertritt die Arbeitnehmer, der Betriebsrat, sondern es war Gott persönlich, der sich den Sabbat ausgedacht hat. Genau, fängt ganz vorne in der Bibel an, bei der Schöpfung, 1., 2., 3., 4., 5., 6. Tag und der 7. Tag ist der Sabbat, das ist der Tag der Ruhe. Okay, die Frage haben wir geklärt, gibt es noch mehr Fragen? Wann wurde der Sabbat abgeschafft? Okay, die Frage stellen wir zurück. Nee, mein Problem ist so ein bisschen, oder als ich das so vorbereitete, dachte ich, wenn wir jetzt über den Sabbat reden, dann ist das so, wir reden über ein Thema, wo eigentlich keiner so richtig ein Problem hat. Und ich hoffe, dass ich mindestens euch etwas klar machen kann. Einmal, dass wir so ein bisschen mal hineintauchen in das Denken der Juden. Wie haben Sie den Sabbat verstanden? Und dass wir ein besseres Bild davon kriegen, was hatte Gott sich damit gedacht? Ein bisschen schärferes Bild. Dass wir dann sehen, was haben wir noch damit zu tun? Und ich denke, dass es deutlich mehr ist als nichts. Und ich hoffe, dass ihr auch für eure Praxis nochmal ein, zwei Anregungen kriegt, wo ihr denkt, oh stimmt, darüber werde ich nochmal weiter nachdenken. Also mir ging das lange Zeit auch so, dass der Sabbat für mich überhaupt gar kein Thema war. Man liest das so durch. Aber es gab eine ganz interessante Situation. Ich war noch jung und ohne graue Haare. Und da latschte ich durch die Innenstadt von Lüdenscheid. Und da war eine Jugendgruppe, die machte einen Missionseinsatz in Lüdenscheid. Ich war auch Christ, findet man ja irgendwie toll. Ja, das sind auch andere Christen, die man den hochkriegen. Das Ganze rausschneiden. Und die da irgendwas machen. Ja. Und die waren auch irgendwie nett. Ja. Und die Mädchen waren auch alle in meinem Alter. Und von daher hat man sich irgendwie mit denen, ist man mit denen warm geworden. Und wir hatten immer mehr Kontakt zu denen, haben uns auch mit denen ab und zu mal so getroffen. Und irgendwann merkten wir, oh, an der einen oder anderen Stelle ticken die doch ein bisschen anders. Das waren nämlich Adventisten. Kann mal einer sagen, was Adventisten sind? Ey, einfach was ihr wisst.
Also, ich weiß, bei denen Sabbat halten.
Genau. Richtig? Und ich denke, das ist auch das herausstechendste Merkmal. Wir sparen uns jetzt mal die ganze Geschichte, die doch deutlich differenzierter ist. Aber das, was hauptsächlich die Adventisten ausmacht, und sie heißen ganz genau 7. Tags Adventisten, ist, dass sie in der Zeit des Neuen Testamentes leben, nämlich mit uns, dass sie Christen sind, dass sie auch an das Opfer Jesu am Kreuz glauben. Das heißt, sie sind ganz klar keine Juden, sondern Christen. Aber sie sagen, wir müssen den Sabbat noch halten. Und das war, könnt ihr euch vorstellen, natürlich ein super spannendes Thema. Ja? Wo wir dann uns unterhalten haben und gesagt haben, ey, muss man denn den Sabbat jetzt doch noch halten oder nicht? Und das ist wirklich mal interessant, wenn Leute aus zwei unterschiedlichen Kulturen aufeinander kommen. Der liebe Volker aus einer freikirchlichen Gemeinde, wo Sabbat überhaupt gar kein Thema ist, ja, den Sabbat hält man halt nicht. Und die Adventisten, der Sabbat muss auf jeden Fall gehalten werden, aufgewachsen in einer ganz anderen Kultur. Ja. Und jetzt treffen sich praktisch diese Jugendlichen und fangen zum ersten Mal ernsthaft darüber an, nachzudenken, ey, muss man den Sabbat denn jetzt halten oder nicht? Und weswegen ich mich so positiv an diese Zeit erinnere, ist, weil wir unsere Bibeln ausgepackt haben. Und wir haben angefangen, im Römerbrief zu lesen. und wir haben angefangen, im Galaterbrief zu lesen. Ja? Plötzlich wurden Briefe und Kapitel interessant, wo man vorher immer nur mühsam das Gähnen unterdrückt hat. Ja? Die Rolle des Gesetzes für den Gläubigen. Ja, ist irgendwie jetzt nicht gerade das, was einen irgendwie morgens aus dem Bett reißt. Ja? Aber in dieser Auseinandersetzung, ja, was ist denn nun mit dem Sabbat, wurde das plötzlich super spannend. Und das ist wirklich der Zeitpunkt, bei dem mir, wo mir der Römerbrief und der Galaterbrief viel wärmer und näher gekommen ist, wo man merkt, aha, alles klar, das hat wirklich eine tiefe Bedeutung, dass der im Neuen Testament drin steht. Und ich dachte mir, ich möchte euch das jetzt nicht einfach nur so präsentieren und hinterher sagt ihr, gut gebrüllt Löwe, sondern wir spielen jetzt mal Lüdenscheid 1980. 1982, keine Ahnung, wann das war. Und zwar, wir machen mal zwei Gruppen. Eine Gruppe Adventisten, eine Gruppe Freikirchlicher. Freikirchler, okay? Beide werden am Schluss hoffentlich entrückt, müssen wir mal sehen. Aber jetzt für die Diskussion gebe ich euch 5 bis 10 Minuten Zeit, wo jede Gruppe mal anfängt für sich zu sammeln, wie vertreten wir unsere Position. Das heißt, die Adventisten werden die Position vertreten, nee, der Sabbat ist heute für uns noch gültig. Und die Freikirchler werden die Position vertreten, nein, er ist nicht mehr gültig. So, wir fangen mal an mit freiwillig. Ich weiß, ihr wollt alle Freikirchler sein, das ist mir schon klar. Aber wer hätte denn Lust, mal die Adventisten zu vertreten? Einfach sich mal reinzudenken und mal darauf einzulassen. Nein, es werden 5-5 sein, ja? Okay, Evelyn ist ein Adventist. Du bist ein Adventist. Wer möchte noch Adventist sein? Komm, das ist das Spannende. Sich mal einzulassen auf das Denken der anderen und ab nächste Woche vielleicht den Sabbat zu halten. Okay, du bist Adventist? Norman ist Adventist? Okay, ich will keinen zwingen. Ihr seid schon 4 Leute. Ihr setzt euch mal bitte zusammen in eine Ecke, einfach so mit ein paar Stühlen und beratet mal kurz, wie ihr den anderen ein bisschen Dampf macht. Und die anderen versammeln sich bitte in der anderen Ecke und überlegen sich, was sie denn dagegen halten könnten. Okay? Was denn da so die entscheidenden Bibelstellen sind. Und mal sehen, wie weit wir dann kommen. Okay, setzt euch bitte mal in Gruppen, 5 bis 10 Minuten. Ich gucke dann mal vorbei und dann sehen wir, wann wir einsteigen. Herzlich willkommen, wir befinden uns im Jahr 1983 bei Sonnenschein in der Fußgängerzone von Lüdenscheid. Ein junger, gut aussehender Mann trifft auf eine Gruppe von Adventisten. So, jetzt dürft ihr diskutieren.
Guten Tag.
Genau, ja. Okay, also fangt mal an zu diskutieren. Ihr dürft mal die Erste. Hältst du denn den Sabbat?
Warum haltet ihr den Sabbat?
Warum halten wir den Sabbat?
Gute Frage.
Steht doch so in der Bibel.
Wo?
Also, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Der Gott ruhte am 7. Tag, dann gibt es die Gebote, auch für den Menschen, selbst für die Natur, dass Äcker zum Beispiel brach liegen müssen. Also, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel.
Okay, wir haben auch in der Bibel was gefunden. Und zwar, als Jesus auf der Erde war, hat er am Sabbat zum Beispiel Menschen geheilt. Und kurz davor war er mit seinen Jüngern unterwegs, die Ehren abgerissen haben, weil sie ein bisschen Hunger hatten. Und da hat er dann zu den Pharisäern gesagt, weil die natürlich gleich gesagt haben, hallo, das geht nicht, darfst nicht. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Sprich, es ist gut, wenn man den Sabbat einhält, weil es ist gut, wenn man auch ausruht, wie eben Gott auch ausgeruht hat. Aber wenn zum Beispiel jemand krank wird am Sabbat oder sich verletzt, dann kann man ja schlecht sagen, er muss noch 4 Stunden warten, dann haben wir keinen Sabbat mehr, dann können wir uns gar nicht kümmern. Da ist der Mensch einfach wichtiger als der Sabbat.
Mit dieser Einstellung haben wir keine Probleme. Also bei uns, wir denken auch, dass der Mensch wichtiger ist als der tote Buchstabe. Aber prinzipiell ist es doch schon so, Jesus sagt ja auch, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und Jesus hat ja auch jetzt am Sabbat nicht den Sabbat so behandelt wie einen ganz normalen Tag. Er hat schon Rücksicht genommen.
Ja. Haben wir auch nichts dagegen. Ich denke aber, der Sabbat ist jetzt nicht auf einen Tag unbedingt festgelegt. Früher bei den Juden war es der Samstag, ist es immer noch. Bei uns hat sich jetzt der Sonntag herauskristallisiert als der freie Tag. Aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Krankenschwester bist und Schichtdienst hast, dann kommt es auch vor, dass du am Sonntag arbeitest, aber dafür hast du eben andere Tage frei. Und das sind dann die Tage, die du sozusagen einfach auch nutzen sollst, um auszuruhen, um ja, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da habe ich jetzt aber keine
Videos. Ja, aber warum zum Beispiel habt ihr denn jetzt einfach euch für einen Sonntag entschieden? Warum macht ihr denn nicht wie in der Bibel, warum den siebten Tag nicht?
Keine Ahnung.
Sollen wir es mal hierbei belassen, oder?
Ja, fällt euch noch was ein? Habt ihr noch Argumente?
Ja, wir haben aufgrund der kurzen Zeit leider nicht mehr bestellt.
Nee, also wir haben jetzt auch nur noch gesagt, zum Beispiel die ganzen Reinheitsgebote oder Essensgebote und so, die sind ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, werden die ja auch von den Adventisten strenger beachtet als von den Christen. Und die sind ja auch gut. Also die sind ja gesund, hilfreich, also nachweislich positiv auf die, für die Ernährung. Und warum sollte man das abschaffen?
Okay, vielen Dank. Lassen wir euch erstmal dabei bewenden. Und was wir jetzt im Grunde genommen machen wollen in den verbleibenden Minuten ist, wir werden mal so ein bisschen erstmal auf die Seite der Adventisten gehen und sagen, ey, wie kommen die Adventisten da drauf? Denn eins kann ich euch sagen, diese Adventisten haben das schon gemacht, weil sie an der Stelle meinen, Gott wirklich zu dienen und gehorchen zu wollen. Und das war auch irgendwie auch das Sympathische, auch damals in der Diskussion, ja. Irgendwie echt eigentlich eine total. Was will Gott wirklich, ja? Und darauf wollen wir uns mal versuchen, jetzt ein bisschen einzulassen. Und von daher tauchen wir jetzt erstmal ins Alte Testament. Und was ich gemacht habe, ist einfach mal, wir gehen jetzt mal ein Stück chronologisch durch, wie ist es zum Sabbat gekommen? Am Anfang fällt es relativ einfach an. Im Schöpfungsbericht hatten wir vorhin gerade schon, Gott vollendet die Schöpfung, indem er den Sabbat gibt. Er schafft eine wunderbare Welt, eine noch nicht gefallene Welt in 6 Tagen. Und der siebte Tag der Ruhe gehört voll mit dazu. Das heißt, die Schöpfung ist erst vollendet, als der siebte Tag dazukommt. Ja? Es ist nicht so, ach, jetzt haben wir auch noch den siebten Tag und ich wollte ja einen 7er-Rhythmus, also warte ich jetzt mal einen Tag oder so. Ja? Sondern der Tag der Ruhe war etwas ganz Bewusstes, was Gott hineingepackt hat, was Teil des Pakets ist und Gott sagt, erst dadurch ist es vollendet. Und was er tut, ist, dass er diesen siebten Tag unter einen besonderen Segen stellt. Und ich sage mal etwas herausfordernd, ist der Montag gesegnet? Nee, das merken wir auch, ne? Ist der Dienstag gesegnet? Nee, er ist nicht gesegnet. Ist der Mittwoch gesegnet? Der Donnerstag, der Freitag? Nein, er ist nicht gesegnet. Ist der Samstag gesegnet? Ja, der Samstag ist gesegnet. Ist der Sonntag gesegnet? Nö, der ist nicht gesegnet. Und das ist zum Beispiel ein Argument der Adventisten, dass sie sagen, guck doch mal, steht doch da. Gott hat einen Tag besonders gesegnet. Das ist der Sabbat. Und weißt du, warum wir Adventisten so gesegnet sind? Weil wir uns diesen Segen abholen. Wir achten den Sabbat. Und Gott segnet uns dafür. Das ist einfach etwas, was wir tun, weil Gott es sagt. Und auch wenn wir Schwierigkeiten haben. Ein Grund, warum viele Christen so viele Probleme haben, ist, weil sie den Sabbat nicht halten. Ein Argument, was kommt. So, also 1. Mose 2. Gott segnet den Sabbat. Es ist tatsächlich ein besonderer, herausgehobener Tag. 2. Mose 16. Wir befinden uns noch vor den 10 Geboten, merke, ja? die Israeliten tappern gerade durch die Wüste. Sie kommen heraus aus Ägypten. Was gab es da eigentlich für eine Woche? In Ägypten gab es eine 10-Tage-Woche. 10 Tage und ein Tag war frei, also 9 Tage Arbeit, ein Tag frei. Wir wissen nicht wirklich, ob die Israeliten nicht alle Tage arbeiten mussten, weil sie halt Sklaven waren. Aber sie waren 400 Jahre oder was in der Größenordnung, ne, in Ägypten. Sie kannten über Generationen und Generationen und Generationen gab es keine 7-Tage-Woche mehr, sondern es gab eine 10-Tage-Woche. Und jetzt kommen sie raus aus Ägypten und was Gott jetzt macht ist, er nutzt eine besondere Gelegenheit, um den Sabbat wieder einzuführen. Und zwar ist es so, Gott schenkt ihnen das Manna. Das Manna fällt vom Himmel. In der ersten Nacht, sie essen, in der zweiten Nacht und so weiter und so weiter. Und als es dann Freitag ist, der 6. Tag vorbei, sagt Gott, wisst ihr was? Ich lasse jetzt doppelt so viel fallen. Warum? Damit ihr am nächsten Tag braucht ihr nicht sammeln zu gehen. Das ist ein Sabbat. Erinnert euch mal, Sabbat, 1. Mose, ihr erinnert euch, alles klar? Da nicht sammeln, da nicht arbeiten. Da wird der Sabbat wieder neu eingeführt. Funktioniert da nicht so richtig, einige Leute gehen trotzdem raus und sammeln und so weiter. Egal. Aber da kommt Israel wieder mit dem Sabbat in Berührung. Und ganz kurze Zeit später, nämlich als dann am Horeb die 10 Gebote gegeben werden, kommt er schon wieder, der Sabbat, ja, und wird als Teil der 10 Gebote festgeschrieben. Und das ist auch etwas Neues. Bis dahin war der Sabbat eine Einrichtung. Gott hat es so getan und es wird so beschrieben, es gab nirgendwo die Aufforderung oder das Gebot, den Sabbat zu halten. Erst jetzt legt Gott Wert plötzlich auf den Sabbat und sagt, Leute, haltet bitte den Sabbat. Und zwar wer? Die Söhne, die Töchter, die Knechte, die Mägde. Und sogar, wenn ihr ein paar Ausländer bei euch rumspringen habt. Denkt mal dran, ihr wart Ausländer in Ägypten. Selbst eure Sklaven, selbst die Ausländer, selbst wenn sie keine Sklaven sind, selbst die sollen nicht arbeiten. Es soll einen Tag der Ruhe geben. 2. Mose 23. Wiederholt Gott das nochmal Mose gegenüber und sagt, Mose, der Sabbat soll gehalten werden, selbst die Kinder der Magd, selbst Tiere, ja, selbst dein Ochse und dein Pferd oder was du da auch haben magst, selbst das soll bitte den Sabbat halten. Ein ganz neuer Gedanke, ja, und vielleicht verstehen wir, Israel kam aus einer ganz anderen Kultur, aus einer ganz anderen Empfindung heraus, ja, und Gott sagt, nee, das ist mir wichtig, 6 Tage arbeiten, ein Tag ruhen. So, 2. Mose 31. Mose präsentiert das Gesetz dem Volk. Und, nein, Entschuldigung, 2. Mose 31 sagt Gott Mose gegenüber noch einmal eindringlich etwas zum Sabbatgebot. Und er erzählt ein bisschen mehr. Er sagt, pass mal auf, Mose, der Sabbat ist ein Bundeszeichen zwischen mir und dir. Das heißt, was macht einen Israeliten aus? Nach außen hin, was ist identitätsstiftend? Zum Beispiel die Beschneidung, wird hier nicht erwähnt. Zum Beispiel der Sabbat. Zum Beispiel das Gesetz. Ja? Das sind so typische 3 Dinge. Was macht einen Juden aus? Der Sabbat ist einer der ganz zentralen Dinge, auch später gegenüber anderen Nationen, die ja keinen Sabbat hatten, ja? Die ganz andere Wochen hatten. Wir denken immer so, ja, die ganze Welt hat doch eine Woche. Ja, das war damals nicht so. Sondern es war etwas Neues, dass ein Volk 6 Tage gearbeitet hat und einen Tag geruht hat. Und die anderen haben gesagt, hey, ihr seid ja faule Säcke. Was ist mit euch los? Okay, aber Gott hat so gesagt. Er sagt, es ist ein ewiger Bund, gültig für alle Generationen. Es soll ein Tag völliger Ruhe sein. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum die Adventisten kommen und sagen, hey Leute, lest doch mal im Alten Testament. Da steht, es ist ein Bundeszeichen. Wer ist denn das neue Israel? Ja, das sind doch die Christen. Wir sind doch eingefropft. Römerbrief. Es ist ein ewiger Bund. Ewig. Steht da irgendwas, dass der Sabbat mal aufhört? Nein, es ist ein ewiger Bund. Und wie könnt ihr einen ewigen Bund als Christen aufhören zu halten? Das geht doch gar nicht. Ja? Und von daher merken wir plötzlich, die Adventisten haben auch in der Bibel gelesen und fangen an, die Bibel ernst zu nehmen und zu sagen, hey Leute, ihr könnt doch den Sabbat nicht aufhören. Der ist gesegnet, der ist ewig, das ist ein Bundeszeichen und Gott macht an der Stelle ganz schön Druck, liebe Leute. Und dass Gott an der Stelle tatsächlich ziemlich Druck macht, sehen wir jetzt auch im nächsten noch, 2. Mose 31, die vierte Sache, die Gott sagt und die er zweimal wiederholt, ist etwas sehr Überraschendes. Er sagt, übrigens, wer den Sabbat nicht hält, da sagen wir, ach komm, Anneliese, das nächste Mal hältst du aber den Sabbat, ne? Also Gott hat das gesagt, du sollst dich ruhen und jetzt ruh dich mal aus und tanz hier nicht aus der Reihe, okay? Nee, sondern Gott sagt, wer den Sabbat nicht hält, der soll getötet werden. Der soll getötet werden? Noch ein Problem? Weil er den Sabbat nicht gehalten hat? Den Sabbat nicht halten soll so schlimm sein wie Ehebruch, wie Mord, wie Gotteslästerung? Ja, Gott stellt den Sabbat von der Strafe her genau auf die gleiche Stufe. Und vielleicht merken wir, dass die Adventisten sagen, Leute, guckt doch mal, ist auf der gleichen Stufe wie Ehebruch, wie Gotteslästerung. Seid ihr wahnsinnig, dass ihr den Sabbat nicht mehr haltet? Geht's noch? Also, die haben schon gar nicht so ganz schlechte Argumente. Muss man mal ehrlich zugeben. So, 2. Mose 35. Mose unterweist das Volk. Ja? Vieles von dem, was wir bisher hatten, war im Gespräch zwischen Mose und Gott. Irgendwann muss Mose natürlich auch das Volk mal unterweisen. Mose unterweist das Volk. Und als er das Volk unterweist, in 2. Mose 35, gibt er ihnen ein Beispiel und sagt, naja, ich sage euch mal, was gemeint ist zum Beispiel. Ja? Und das Beispiel, das er ihnen gibt, ist, dass er sagt, also zum Beispiel kein Feuer machen am Sabbat. Also Feuer machen ist jetzt ja nicht das, wo man so tierisch in Schweiß ausbricht oder so. Ja? Ich meine, wir vielleicht schon, weil wir keine Ahnung davon haben. Ich weiß nicht, ob die das mit einem Stab, mit so einem kleinen Holzstück oder mit Steinen gemacht haben oder welchen Trick die damals drauf hatten. Aber es ist jetzt nun wirklich nicht so das Riesending. Ja? Und da merken wir, dass die Leute merken, dass die Juden sagen, okay, es soll ein Tag der Ruhe sein, Todesstrafe und kein Feuer machen. Ja? Das heißt, die fangen an, wirklich drüber nachzudenken, ja, was heißt denn das, am Sabbat Ruhe einzuhalten? Ja? Und so kommen sie eben drauf, dass sie sagen, okay, wenn wir kein Feuer machen dürfen, dann gibt es den Tag vor dem Sabbat, dann müssen wir das Essen halt vorkochen. Okay, und dann gibt es halt nur was Kaltes oder was Warmgehaltenes oder wie auch immer. Aber Gott möchte, dass wir selbst am Sabbat nicht kochen. Ist übrigens, springe ich nur mal kurz nach heute, fand ich irgendwie eine total interessante Idee. Wie viele Mütter müssen am Sonntag kochen? Wäre doch eigentlich gar nicht so eine völlig blöde Idee, zu sagen, ey, weißt du was, wir kochen Samstag vor und am Sonntag brauchst du nicht zu kochen. Würde den Ruheaspekt, ob man ihn nun in den Sonntag rettet oder auch nicht, ja, mal völlig außen vor, fand ich nur als Idee irgendwie clever zu sagen, ey, packen wir in den Samstag, warum muss der Braten unbedingt 2 Stunden am Sonntag da gemacht werden und die Frau steht da ewig in der Küche? Und dabei längst Ralf. Okay. 4. Mose 15. Es kommt, wie es kommen muss. Jemand nimmt das Gebot nicht ernst. Jemand geht am Sabbat raus und sammelt Holz. Die Israeliten sehen den und sagen, Mose, Aaron, da sammelt einer Holz. Und die nehmen den und bringen den, nehmen ihn in Gewahrsam, ja, Untersuchungshaft. Und dann geht es natürlich jetzt, der hat den Sabbat nicht gehalten. Was machen wir jetzt? Und an der Stelle spricht Gott persönlich. Und er sagt, der Mann soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Und ich denke, es ist nicht so schwer vorzustellen, dass das Volk rausgeht, diesen Mann steinigt, der Mann stirbt, und als das Volk wieder reingeht ins Lager, dass sich jeder anfängt zu denken, ey, mit dem Sabbat, das meint Gott aber wirklich ernst, wa? Also, der Mann ist tot, und du wirst nochmal ganz neu darüber nachdenken, wie du jetzt den Sabbat heiligst. Weil offensichtlich ist das mit dem Sabbat eine ganz todernste Sache. Und auch wenn man jetzt, und das sparen wir uns jetzt aus Zeitgründen, wenn man im Alten Testament nochmal weiterguckt, gibt es diverse Stellen, wo Gott immer wieder auf diesen Sabbat zurückkommt und sich beschwert, dass sein Volk diesen Sabbat nicht einhält. Und das Wohl und Wehe, hatten wir heute schon mal, einer Stadt wird zum Beispiel mit dem Sabbat verknüpft, wo Gott sagt, wisst ihr was, wenn ihr den Sabbat haltet, dann werdet ihr als Stadt gelingen haben. Wenn ihr den Sabbat nicht haltet, dann werdet ihr in die Gefangenschaft geführt und andere werden eure Felder abernten. Und warum bringe ich euch das? Damit wir ein Stück verstehen, warum der Sabbat für die Juden so etwas Besonderes ist. Da, wo wir ganz entspannt sagen, ja Sabbat, was ist denn das? Das ist eigentlich nur einer Unkenntnis dessen geschuldet, was Gott über den Sabbat gesagt hat. Und ich denke, wir gucken jetzt nicht mehr so mitleidig auf einen Adventisten und sagen, oh Meister, du schießt aber ein bisschen übers Ziel hinaus, wa? Sondern wir verstehen plötzlich, alles klar, wir verstehen schon, woher er seine Ideen bekommen hat. Ja? Und von daher ist jetzt auch die jüdische Praxis ganz gut zu verstehen. Die Juden haben sich dann ziemlich detailliert überlegt, wie ist der Sabbat zu halten. Und im Tempel gab es 39 Tätigkeiten, die da zu verrichten waren, ja, von den Leviten und Priestern. Und irgendwie in Analogie wohl an diese 39 Tätigkeiten sind sie mit 39 Tätigkeiten gekommen, die man am Sabbat nicht tun darf. Und sie haben sich bemüht, das auch aus der Bibel abzuleiten und zu gucken und so weiter und so weiter. Ihr werdet manches jetzt wieder entdecken. Das haben sie in der Halacha niedergelegt, das überspringen wir jetzt mal, das ist nicht so wichtig. Also, es gibt 39 verbotene Arbeiten am Sabbat in den folgenden Hauptgebieten. Nahrungserzeugung, zum Beispiel Kochen und Backen, ist verboten am Sabbat. Ja? Klar, es sollte kein Feuer gemacht werden, das Feuer war zum Kochen, es war ja warm in der Wüste. Ja? Textilerzeugung, Lederverarbeitung, klar, das sind so Sachen, die echt mit Arbeit zu tun haben. Ja? Schreibarbeiten, das heißt, am Sabbat deine Hausaufgaben noch zu machen, das ist nicht. Ja? Oder hier Journalist, der fängt schon mal an, den Artikel zu schreiben. Nee, ist eine verbotene Tätigkeit. Lasten tragen körperliche Anstrengungen. Verbotene Nebentätigkeiten. Handel, Transporttätigkeiten. Arbeitsmittel zur Hand nehmen. Du sollst den Hammer nicht in die Hand nehmen, damit du nicht versehentlich, bums, den Nagel einschlägst. Genau, Computer auslassen, richtig. Am Sabbat den Computer auslassen. Alle wochentäglichen Arbeiten. Staubsaugen, Staubwischen, ja, alles verboten am Sabbat. Sportliche Betätigung. Joggen, Inliner fahren am Sabbat, ist nicht. Wirst du einen aufrechten Juden nicht sehen. Jetzt kommt's, nach streng traditioneller Auslegung, Erzeugung und Gebrauch von Elektrizität. Warum? Naja, Elektrizität ist die moderne Form des Feuers. Ja? Und da sagen die sich halt, nee, das machen wir lieber nicht. Zum Beispiel Benutzung von Elektrogeräten und Lichtschaltern ist bei Juden dann verboten. Ja? Und dann sind sie natürlich jetzt auch drauf gekommen und haben gesagt, wie ist das denn mit den erlaubten Tätigkeiten? Also erlaubte Tätigkeit ist Benutzung von Elektrizität, aber nur, wenn sie sich automatisch ein- und ausschaltet. Also so eine Zeitschaltuhr. Es gibt so Sabbatuhren, ja? Und da kannst du zum Beispiel das Essen dann schon am Freitag in den Herd stellen. Dann geht am Sabbat, geht das Essen an, ist 2 Stunden im Ofen, ist dann fertig, schaltet sich automatisch wieder aus und dann darfst du es essen. Ja? Und da lachen wir jetzt vielleicht ein bisschen, aber wenn wir uns mal überlegen, ja, es sollte ja kein Feuer gemacht werden. Und das ist natürlich der Versuch der Juden, diese Anweisung Gottes in die moderne Zeit zu übertragen. Und auch wenn man im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen lächelt, so zeigt es doch auf der anderen Seite auch eine tiefe Ernsthaftigkeit, Gottes Willen in dieser Sache tun zu wollen. Ja? Muss man irgendwie auch mal positiv sehen. Aber wir verstehen vielleicht, woher das jetzt kommt. Also wenn euch jemand mal eine Schabbatuhr anbietet, ja, dann wisst ihr jetzt, woher das kommt. Okay, und jetzt wissen wir auch, woher diese ganzen vielen Gesetze und Sachen kamen, die Pharisäer versucht haben, so penibel zu halten. Ja? Die kamen aus dieser ganzen Denke heraus. Okay, wir kommen ins Neue Testament. Auch da mal den biblischen Befund. Ich lese mal vor. Neben seinem Anspruch, Sohn Gottes zu sein, was die Leute ja als Gotteslästerung empfanden, war es gerade sein Verhalten am Sabbat, das die geistliche Elite leidenschaftlich gegen Jesus aufbrachte. Er heilte am Sabbat, er trieb Dämonen aus, ließ den Kranken sein Bett nach Hause tragen, ließ seine Jünger Ähren raufen, also Nahrungsmittel zubereiten, und bezeichnete sich selbst als Herr des Sabbats. Jesu Ignoranz der in der mündlichen Überlieferung festgehaltenen Gesetze ist eines der Hauptkonfliktfelder mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ja? Also dieser ernsthafte Versuch, festzulegen und festzuschreiben, was ist denn jetzt noch erlaubt oder nicht? Da sagt Jesus nicht, ey, ich finde es toll, dass ihr das alles so niedergelegt habt und dass ihr euch so genau versucht, daran zu halten, sondern das ignoriert Jesus völlig. Das führt zu erbitterten Diskussionen und zur Eskalation der Situation. Ja? Das ist einer der Hauptgründe, warum Jesus verworfen wird als der Messias und warum man versucht, ihn dann umzubringen. Ich komme gleich auf dich zurück. Schnell wird klar, dass die auf Äußerlichkeiten fixierten und darin festgefahrenen geistlichen Führer nicht bereit waren, sich von Jesus in ihrem Denken korrigieren zu lassen, obwohl er die Falschheit ihres Denkens an einfachen Beispielen deutlich machte. Dass der Sabbat um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbat willen geschaffen wurde, hatte in ihrer Theologie keinen Platz. Also, was Jesus macht, ist schon nicht einfach, er lebt anders und sagt nichts dazu, sondern er versucht schon, die Pharisäer und Schriftgelehrte zu überführen, da wo sie übers Ziel hinausschießen. Ja? Und, das muss man ja leider auch anerkennen, diese ganzen Gesetze waren ja nicht nur aus einer guten Haltung entstanden, sondern es hatte sich ja auch zur Zeit Jesu schon jede Menge Heuchelei in die ganze Sache mit hineingegeben. Ja? Von daher sagt er ihnen zum Beispiel an einer Stelle, ey Leute, ich heile hier und ihr, wenn euer Schaf in den Brunnen fällt, dann zieht ihr es doch auch raus. Was regt ihr euch denn nur auf? Ja? Aber das ist die eine Seite, ja, wo er sagt, ey Leute, ihr seid doch da in eurem Handeln auch nicht ganz systemimmanent, ja, wie man heute sagen würde. Aber was ich auf der anderen Seite trotzdem interessant finde, ist, wie wenig konfliktscheu Jesus an der Stelle ist. Also, wenn ihr euch zum Beispiel mal überlegt, Jesus heilt jemanden. Warum muss Jesus jemanden am Sabbat heilen? Kann er ihn nicht einen Tag vorher heilen oder kann er ihn nicht einen Tag später heilen? Geht es nicht? Warum kann Jesus nicht Rücksicht nehmen auf die geistlichen oder auf die religiösen Gefühle dieser Leute? Warum eröffnet er so völlig ohne Not ein Konfliktfeld, das ihn doch null weiterbringt, sondern das ihm einfach nur extreme Schwierigkeiten bereitet? Warum macht Jesus das am Sabbat? Und jetzt heilt er ihn schon, das kann man ja vielleicht noch vertreten, aber jetzt lässt er ihn tatsächlich sein Bett aufnehmen und nach Hause gehen. Hätte Jesus nicht Rücksicht nehmen können und sagen können, du weißt du was, du bist jetzt gesund, du kannst dich heute schon mal den ganzen Sabbat freuen und morgen kommst du und holst dein Bett. Wäre doch irgendwie okay gewesen von Jesus, oder? Da wäre den Leuten auch wenigstens mal ein Stück entgegengekommen. Aber das tut Jesus nicht. Und da merke ich manchmal auch den Pharisäer in mir. Ja? Und das ist das, was mich manchmal erschreckt, wo ich merke, Mann, die haben doch versucht, das Gebot voller Hingabe zu halten und haben versucht, es richtig zu machen und sind bei diesem Richtigmachen übers Ziel hinausgeschossen. Ja? Und ich merke, wie ich da Sympathien für diese armen Pharisäer habe, ja? Wo ich mir denke, Mann, Jesus, du machst es ihnen wirklich nicht leicht. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sehen, ja, wenn Jesus kommt und Dinge gerade rückt und richtig einordnet, dann muss ich einfach korrekturbereit sein und das in mein theologisches Modell einbauen. So gut und so nett es auch gemeint war. So, Entschuldigung, jetzt deine Frage, ich muss jetzt lange warten.
Jesus sagt auch an einer Stelle, er legt den Menschen neue Lasten und Vorschriften auf,
nicht? Ja, das sagt er an anderer Stelle auch, ja. Gut, und deswegen, das ist so ein Punkt, wo ich gerne mal anmerken möchte. Wir sind ganz schnell dabei, auch über die Pharisäer den Kopf zu schütteln. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen in seinem theologischen Modell, was man hat, da sind wir auch nicht so wirklich gerne bereit. Ich glaube, wir sind nicht gerne bereit, jetzt hier einen Adventisten reinkommen zu lassen, der uns wirklich mal schlüssig darlegt, warum wir den Sabbat halten sollen. Und dann merken wir, ach du meine Güte, wir müssen ja wirklich den Sabbat halten. Und dann halten wir ihn auch ab nächsten Samstag. Sondern wir sind genauso ein Stück festgefahren und sagen, nee, wir haben es schon richtig. Seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten machen wir das so und alle in der Gemeinde glauben das irgendwie auch. Jetzt kommt da einer, der erzählt irgendwas anderes. Das kann einfach gar nicht richtig sein. Ja? Und da merken wir, wie wir ganz genauso in einem Modell gefangen sind und nicht so ohne weiteres bereit sind, liebgewordene Erkenntnisse einfach mal aufzugeben. Ja? Und ich fürchte, dass die Kirchengeschichte davon voll ist, wo Leute nicht wirklich bereit sind, sich korrigieren zu lassen, auch von der Bibel her korrigieren zu lassen, sondern an vielen Stellen auch in Gesetzlichkeit, und das ist ja das, was Jesus den Pharisäern vorwirft, in Gesetzlichkeit gefangen sind. Das ist vielleicht in unserer Zeit heute weniger geworden, ja? Weil heute diskutiert keiner mehr darüber, soll ein Christ, darf der noch ins Kino gehen, darf ein Christ tanzen gehen oder so, ja? Das ist heute, glaube ich, in den Gemeinden kein wirkliches Thema mehr, vielleicht noch bei den russlanddeutschen Gemeinden, ja? Bei uns, ich denke, wir neigen eher momentan dazu, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ja? Aber in Amerika ist das heute noch so, dass du als Christ keinen Alkohol trinkst. Ja? Und das ist natürlich ein Punkt, wo du sagst, hallo, mein Bierchen abends zischen, das würde ich schon ganz gerne. Ja? Und muss das denn sein? Und dann merken wir, selbst wenn das vielleicht momentan nicht gerade so unser Ding ist, dass es in der Christenheit heute ist das schon immer noch ein Thema. Gut, in der Apostelgeschichte. Wie geht's da weiter? Die Christen treffen sich zunächst täglich, Apostelgeschichte 2, ja, direkt nach Pfingsten. Und dann später, das haben sie natürlich auch nicht durchgehalten, sich immer nur täglich zu treffen, finden wir eigentlich gar nicht so sehr viele Stellen, muss man mal ehrlich sagen, ja. In Apostelgeschichte 20, als Paulus auf einer seiner Missionsreisen die Gemeinde trifft, kommen sie am Sonntag zusammen, ja. Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, ups, die treffen sich ja gar nicht am Sabbat, sondern am Sonntag. Warum treffen sich die Christen am Sonntag? Warum treffen die sich nicht am Sabbat? Oh, gute Frage. Es gibt keinen Lehrtext in der Bibel, der sagt, die Christen treffen sich am Sonntag. Sondern es ist einfach eine Kultur, die sich an der Stelle eingebürgert hat, die auch irgendwie naheliegend ist, die man auch irgendwie ein Stück begründen kann, obwohl das überhaupt nicht zwingend ist. Ja? Der erste Tag der Woche, der Sonntag, ist halt der Tag der Auferstehung. Und wahrscheinlich ist es so, dass sich, weil das ja gerade sie von den Juden trennte, dass sie an die Auferstehung geglaubt haben, dass sich die Christen angefangen haben, am Sonntag zu treffen, weil sie auch aus den Synagogen rausgeflogen sind. Und die Juden weiterhin natürlich am Sabbat in der Synagoge. Gut. In den Briefen finden wir eine Stelle, und zwar 1. Korinther 16, Vers 1, ist eine Stelle, die eigentlich gar nicht über Sabbat oder nicht oder so redet, sondern wo es darum geht, dass die Gemeinde in Korinth Geld sammeln soll für die Gemeinde in Jerusalem. Und da sagt Paulus, Leute, ich habe da einen praktischen Vorschlag. Immer am ersten Tag der Woche, wenn ihr zusammen seid, dann legt doch das Geld zusammen. Je nachdem, wie ihr in der Woche Geld verdient habt. Das heißt, das ist auch nur so eine Nebenstelle, wo man sieht, ah, interessant, die Korinther haben sich scheinbar auch am Sonntag getroffen und nicht mehr am Samstag, am Sabbat. So, jetzt kommen wir, jetzt wird es ein bisschen konkreter. In Römer 14, Vers 5 bis 9, da geht es genau um dieses Thema Gesetzlichkeit, wenn man den Zusammenhang mal liest. Da geht es darum, was darf ich essen, was darf ich trinken, ja. Das war damals ein Thema, klar, auch aus den ganzen Reinheitsgeboten der Juden her, auch was das Essen und Trinken anbetraf. Und zum Beispiel auch die ganzen Tage. Und da sagt Paulus dann, nein, stellt alle Tage einander gleich, sagt er an der Stelle. Und das ebnet tatsächlich die Tage ein. Paulus sagt, diese Woche in diesem Sinne, wie wir sie im Neuen Alten Testament finden, Sonntag bis Freitag, und dann der Sabbat besonders herausgehoben, das gibt es nicht mehr, sondern wir leben an der Stelle in einem neuen Zeitalter, stellt alle Tage einander gleich. Das heißt, nach dieser Regel, die Paulus hier bringt, ist es so, dass wir selbst am Sonntag gerne arbeiten dürfen. Haben wir die Freiheit, 7 Tage die Woche volles Rohr durchzuackern? Ja, diese Freiheit haben wir. Es gibt das Gesetz des Sabbats nicht mehr. Aber vielleicht verstehen wir jetzt mal, wenn Paulus sowas an die Römer schreibt, was das für ein Sprengstoff war damals, ja? Weil die Juden haben natürlich aufgeschrien, haben gesagt, Paulus, bist du wahnsinnig, den Sabbat hier einzuebnen? Das war totaler Sprengstoff, ja? Können wir jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen. In Galater 4 wird Paulus sogar noch deutlich deutlicher. Und zwar sagt er den Galatern, er wendet sich scharf dagegen, dass die Galater anfangen, wiederum Tage, Monate und bestimmte Zeiten zu beachten. Paulus sagt nicht, ach Leute, ist doch egal, ihr beachtet halt noch den Sabbat oder nicht, ist ja auch egal, sondern Paulus sagt, nee Freunde, der Sabbat ist nicht irgendwas, sondern der Sabbat hängt mit dem Gesetz zusammen. Und wenn ihr anfängt zu sagen, wir müssen den Sabbat noch halten, dann fallt ihr aus der Gnade, weil ihr wieder anfangt, das Gesetz zu halten. Und Paulus richtet sich sehr scharf dagegen, dass sie anfangen, Tagen wieder eine besondere Bedeutung zu geben, weil er das als Rückfall betrachtet in das Gesetz. Und ganz deutlich wird es dann in Kolosser 2, Vers 16, und das ist vielleicht die deutlichste Stelle, weil sie den Sabbat ganz explizit erwähnt, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Wir sind Sabbats, das ist soweit das Zitat. Also nochmal schon, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Ja, sagt Paulus an der Stelle nochmal ganz deutlich. Und was er damit unterstreicht, ist zu sagen, als Christen sind wir frei vom Gesetz. Ja? Römerbrief über Kapitel, Galaterbrief über Kapitel. Und das heißt für uns tatsächlich ganz konkret, dass wir auch frei sind vom Sabbat. Ja? Wir müssen nicht mehr bestimmte Kleidung haben, wir dürfen alles essen, wir essen auch Schweinefleisch, was ein Jude niemals tun würde und so weiter und so weiter. Die einzige Stelle, wo es hakt, und weswegen auch die Adventisten, denke ich, ein echtes Problem haben, ist, dass der Sabbat das einzige Gebot der 10 Gebote ist, das tatsächlich erfüllt ist, das nicht mehr kommt im Neuen Testament. Und das ist natürlich ein starkes Argument der Adventisten, dass sie sagen, sind die 10 Gebote noch für uns gültig oder nicht? Das ist die beste Frage der Adventisten meines Erachtens. Sind die 10 Gebote noch für uns gültig oder nicht? Und jeder halbwegs gute Christ sagt, na logisch sind die 10 Gebote, wir dürfen doch heute nicht töten, wir dürfen nicht Ehe brechen, wir sollen nicht habgierig sein. Haha, dann musst du auch den Sabbat halten. Nee, den muss ich nicht halten. Ja, warum denn nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Weil Paulus es eindeutig in seinen Briefen sagt. Und damit kommen wir, und das kann ich jetzt nicht nochmal neu aufrollen, Ansgar hat uns, als wir angefangen haben mit dem Dekalog, eine Zeit verwendet, darauf zu erklären, welche Bedeutung haben die 10 Gebote noch für uns. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, das nochmal durchzulesen, weil er genau da diese Einordnung macht. Ja? Aber das ist im Grunde genommen die Fangfrage der Adventisten, sind die 10 Gebote für uns noch gültig oder nicht? Und einfach mal zu sagen, nein, in dem Sinne des Gesetzes sind die 10 Gebote für uns auch nicht mehr gültig. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja? Aber von daher merkt ihr, das ist vielleicht gut an der Stelle, stille Zeit, nächste Woche, das nochmal von Ansgar nachzulesen. Okay. Ein Satz, den ich über Jahre mir gemerkt habe, weil ich ihn so schön finde, und der mag jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommen. Jeder Sonntag will uns sagen, wir leben nicht von unseren Leistungen und sterben nicht an unserem Versagen, sondern allein von Gottes großer Güte. Und damit möchte ich mehrere Dinge sagen. Die eine Sache ist die, müssen wir den Sabbat noch halten? Nein, wir müssen den Sabbat nicht halten. Obwohl Gott im Alten Testament deutlich Druck macht, sehr deutlich Druck macht, sind wir als Christen im Neuen Testament davon frei, den Sabbat zu halten. Wir dürfen den Sonntag halten. Müssen wir den Sonntag halten? Nein, wir müssen den Sonntag nicht halten. Wir dürfen den Sonntag halten. Und es ist ein Punkt, und ich denke, das ist vielleicht das Praktischste an diesem ganzen Sabbat-Thema. Wenn man sich die Geschichte anguckt, und ich habe euch hier mal so einen kleinen historischen Rückblick gegeben, wenn man mal guckt, es hat Versuche gegeben, die 7-Tage-Woche auszuhebeln. Ja? Man hat in der Französischen Revolution mal eine 10-Tage-Woche gemacht und in der Sowjetischen Revolution hat man eine 5-Tage-Woche und eine 6-Tage-Woche versucht einzuführen. Ist echt ganz interessant. Unterm Strich hat es aber nicht funktioniert. Das heißt, was man merkt ist, der Mensch ist schon irgendwie für eine 7-Tage-Woche gemacht. Ja? Also so ganz laufen wir der Sache nicht weg. Wir müssen einfach diesen Spannungsbogen hinkriegen zu sagen, stehen wir noch in dem Gesetz, wir müssen den Sabbat halten. Nein, in diesem Gesetz stehen wir nicht mehr, wir sind frei. Ist es sinnvoll, einen Tag der Ruhe in der Woche zu haben? Ja, das ist es definitiv. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Zeiten, die vielleicht besonders belastet sind. Ich kenne das noch aus Prüfungszeiten, ja, vom Studium oder so. Man merkt einfach, wenn man 6 Tage durchballert, wirklich, ja, dann tut es wahnsinnig gut, einen Tag mal auszuspannen und dann wieder reinzuhauen. Und man merkt, wie das wirklich funktioniert, dass man den Schwamm 6 Tage ausdrücken kann und einen Tag darf er sich dann auch wirklich mal voll saugen. Und ich möchte euch Mut machen, an der Stelle auch für euch darüber nachzudenken. Ich denke, gerade Leute, die sehr hingegeben auch versuchen, für Jesus zu leben, stehen in der Gefahr, an der Stelle einfach zu weit zu gehen. Wir haben unsere Arbeitswoche, wir haben irgendwie unseren Haushalt, den wir auf die Reihe kriegen müssen, das machen wir dann vielleicht am Samstag und am Sonntag gehen wir dann noch in die Gemeinde und machen Dienste und dies und das und jenes und haben auch nicht wirklich einen Tag der Ruhe. Ja? Und so knüppeln wir die ganze Woche durch und kommen nicht ausreichend zur Ruhe. Viele Vollzeitliche haben es da besser, ja? Die knüppeln durch und machen montags ihren Ruhetag. Ja? Jürgen macht das so. Montags brauchst du gar nicht anzurufen. Ja? Muss schon sagen, Jürgen, ich sterbe hier gerade. Vielleicht nimmt er dann das Telefon ab, wenn er gerade auch hört oder so. Ja? Aber ansonsten macht er, und das finde ich auch gut, macht er Montag seinen Ruhetag. Und wir als stinknormale Arbeitnehmer müssen andere Wege finden, wie wir zu der Ruhe kommen, die wir tatsächlich brauchen. Weil ich denke, wir laufen sonst ganz schnell in einen Burnout. Und ich sage euch, das ist etwas, was ich wirklich recht straight versuche zu tun, neben allem Dienst und allem Tollen auch bewusst Zeiten zu haben, in denen ich ausspanne, in denen ich ausruhe, in denen ich einerseits Gemeinschaft mit Gott habe, in denen ich aber andererseits auch einfach mir nur den schönen Brandenburgischen See angucke und dir die Sonne auf dem Pelz brennen lasse und einfach nur mal alle Viere von mir strecke. Ja? Und das ist vielleicht das, wo ich denke, ey, seid da schlau, überlegt da nochmal, ob ihr nicht vielleicht in einer falsch verstandenen Hingabe zu viel macht. Gott gönnt uns auch diesen einen Tag der Ruhe, obwohl wir ihn nicht machen müssen. Aber wir dürfen uns ihn auch nehmen. Ja? Gott erwartet nicht, dass wir 7 Tage immer nur den Schweiß auf der Stirn haben, sondern Gott hat an einem Tag geruht und wir dürfen das auch.
Die Adventisten haben doch auch das Neue Testament, oder?
Bitte?
Die Adventisten haben doch auch das Neue
Testament. Ja.
Das akzeptieren Sie auch. Was sagen Sie zu deiner Argumentation?
Ich weiß nur damals, ich kann es dir nicht sagen, ich kann sagen, als wir damals dann gerade zu Kolosser 2, Vers 16 kamen, dass viele dann auch gesagt haben, ja, stimmt, eigentlich steht's da.
Okay.
Ja. Weil es schon irgendwie sehr deutlich ist, ja. Man müsste jetzt mal mit einem, das habe ich auch nicht gemacht, mal mit einem Adventisten, einem Theologen der Adventisten sprechen. Der wird den Kolosserbrief auch nicht bei sich rausgerissen haben. Ich weiß nicht, wie die da argumentieren, ob die sagen, man muss es vom Gesamtzeugnis der Schrift her sehen oder das galt nur für die und die. Oder ich weiß nicht ganz, weiß ich nicht. Das kann ich beantworten. Das Mittagessen naht. Wir beten für das Mittagessen. Vater, ich möchte dich preisen, weil du unser Leben wirklich auf eine gute und ausgewogene Art gestaltest. Vater, ich finde es toll, dass du uns einen Tag der Ruhe gönnst und dass wir merken, wie uns das auch unwahrscheinlich gut tut und wir das genießen. Vater, und ich möchte dich bitten, dass da, wo vielleicht auch einer hier von uns an der Stelle nicht ausgewogen lebt, dass er das nochmal für sich in Angriff nimmt, bevor er wirklich ausbrennt, Herr. Ich möchte dir danken, dass du freundlich zu uns bist, dass du uns nicht überforderst, obwohl du uns manchmal in schwierige Zeiten hineinstellst. Herr, möchte dir danken für deine Freundlichkeit, die wir jetzt auch beim Essen haben. Herr, und da haben wir wirklich überhaupt keine Not, sondern Überfluss. Möchten dir von Herzen danken für Steven, der sich Mühe gegeben hat, möchte dir danken, Herr, fürs Essen. Amen.